sehen können. Das ist schön. Ich war vorgestern beim Augenarzt. Ich wurde untersucht, zwar ein sehr junger Augenarzt, hat mir eine neue Brille verschrieben, war sehr freundlich. Er sagte, Sie können dankbar sein, Ihre Augen sind gesund. Und dann sagte er noch, jedenfalls gemessen an Ihrem fortgeschrittenen Alter. Danke. Ja, selbst wenn man nicht mehr ganz jung ist und nicht mehr ganz gut sieht, ist Sehen können ein Geschenk. Euch und Sie heute Morgen hier zu sehen, diese Kirche, die Fenster, das Licht, draußen rauszuschauen, sehen zu können. Einander zu sehen. Sehen ist nach biblischer Vorstellung eine Tätigkeit des ganzen Menschen, nicht nur der Augen. Sehen heißt immer etwas wahrnehmen, etwas spüren, auch Atmosphäre spüren und erkennen. Deshalb, nochmal zu der Geschichte mit dem Bartimäus, deshalb können Sehbehinderte oder auch Blinde manchmal besser sehen als Leute mit gesunden Augen, jedenfalls in biblischer Perspektive. Jesus verbindet in unserem Text, den wir gerade gehört haben, dieses Augensehen mit dem Herzen. Und er sagt, Gott sieht dich und mich an mit dem Impuls des Erbarmens, der Barmherzigkeit. Im Griechischen steht hier, Eugtrimon, das ist nur ganz selten, kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Und das heißt wörtlich, mitleiden, sich einfühlen, sich in jemanden hineindenken. So ist der Blick Gottes. Der Blick Gottes ist ein leiblicher Ausdruck seines Ja zu mir. Ich schaue dich an, sagt Gott. Ich verstehe dich oder ich versuche es zumindest. Ich bin ganz auf dich konzentriert. Ich bin ganz für dich da. Gott sieht mich und euch also ohne jeden Hintergedanken, ohne Ablenkung, zum Beispiel durch mein Äußeres, durch meine Erscheinung. Er sieht auch, das ist mir immer ganz wichtig, ohne sich innerlich schon gleich dem nächsten Gesprächspartner zuzuwenden. Das kann man manchmal erleben in solchen Begrüßungsreihen, wo viele Leute an jemandem vorbeigehen, wie der Blick schon zum Nächsten oder zum Übernächsten wandert und man sofort merkt, du bist hier gar nicht gefragt, du wirst gar nicht angeschaut. Das kennen Sie vielleicht auch. Das ist bei Gott unmöglich. Gott sieht. Gottes Augenblicke sind rein, absolut dornenfrei, absolut splitterfrei. Manches von dem, sagt er, manches von dem, was du tust, mag ihm ein Dorn im Auge sein, du selbst bist das nicht. Du bist gesehen und geliebt und das muss bei solchen Texten immer der erste Satz sein. Dann kann man weiterreden. Der erste Satz ist immer, du bist von Gott angeschaut mit einem reinen Blick. Und das ist ein Blick der Zuneigung und des Erbarmens. Und diesen ersten Satz spielt Jesus jetzt durch in einem sehr lebendigen Text mit vielen unterschiedlichen Gedanken. Ich habe den mal für euch ein bisschen gegliedert, nur zum Draufschauen. Karin zeigt uns mal, was das heißt, den Nächsten mit Gottes Augen zu sehen. Ihr müsst euch das nicht merken, es ist einfach nur, damit ihr mal seht, so ist der Text gedacht. Ja? Das heißt, ihr sollt anderen nicht verurteilen und dann kommt eine Drohung, das kommt durchaus auch bei Jesus. Wenn ihr es aber doch tut, dann dürft ihr von Gott keine Gnade erwarten. Ihr sollt über andere nicht zu Gericht sitzen, das ist fast das Gleiche. Wenn ihr es aber doch tut, dann müsst ihr euch genauso einmal vor Gott verantworten. Ihr sollt einander unbedingt vergeben, sagt er. Und jetzt kommt eine Verheißung. Dann wird euch auch Vergebung zuteil und ihr sollt euch gegenseitig beschenken. Und auch jetzt kommt eine Verheißung, keine Drohung. Dann wird Gott euch auch beschenken und zwar mit einer unfassbaren Großzügigkeit. Das sind diese drei Grundaussagen des Textes: einander beschenken, verzeihen und nicht verurteilen. Und jetzt kommen noch drei Bildworte, die zeigt uns Karin auch, habe ich auch nochmal gegliedert, einfach, dass es so verständlich wird. Es sind drei ironisch gefärbte Bildworte. Es ist immer ein bisschen zum Lachen dabei, jedenfalls aus damaliger Sicht. Da ist das Bildwort vom Blinden, der einen Blinden führt. Und das richtet sich gegen Leitungsverantwortung ohne vorherige Heilung. Wenn du nicht barmherzig, wenn du nicht mit Gott verbunden bist, sagt Jesus, dann kannst du andere Menschen nicht leiten, weder in der Familie, noch in der Gemeinde, noch sonst wo. Das ist ein starker Satz, wir können den gar nicht auslegen, aber das ist Teil dieses Bildes. Ja, du kannst Menschen nicht leiten. Ich habe noch geschrieben, es macht Plumps und weg bist du, wenn du es versuchst. Das ist die Sache mit der Grube. Man verschwindet einfach von der Bildfläche. Ist mit einem Augenzwinkern von Jesus gesagt. Genauso wie das Bildwort vom Schüler, der alles besser weiß. Den kenne ich, den kennt ihr alle und ein bisschen fühle ich mich auch ertappt. Und ihr vielleicht auch. Das richtet sich gegen Selbstüberschätzung. Da ist jemand zum Glauben gekommen und weiß jetzt alles besser als der Rallye-Lehrer und die Gemeinde und er stiftet Unfrieden. Ja? Und Jesus sagt knallhart, im besten Falle bist du fast so gut wie dein Lehrer, wahrscheinlich aber ist das nicht. Und das Dritte, das ist jetzt das bekannte Wort vom Splitter und vom Balken im Auge, mehr eine Karikatur. Der schlimmste aller Sehfehler, das ist die Heuchelei. Das Hypokriten steht im Griechischen, das heißt wörtlich urteilen ohne Grund. Wenn ich bei anderen Menschen Fehler entdecke und benenne, nicht aber die eigenen persönlichen Probleme im Griff habe, dann bin ich eine lächerliche Figur. Vom Balken im Auge ist es dann nicht weit bis zum Brett vor dem Kopf. Das ist sehr, sehr ernst. Man lacht, das Bild ist schon ironisch gemeint, aber die Aussage ist sehr, sehr deutlich. Und ich möchte jetzt nur drei Gedanken von dem Ganzen herausgreifen und darüber sprechen. Ich möchte über das Richten und das Verurteilen sprechen. Ich möchte über das sich gegenseitig beschenken sprechen und über das einander verzeihen. Richtet nicht. Gott möchte mich, so verstehe ich das, aus meiner Zuschauerrolle herausholen, die immer auch die Rolle eines Richters oder einer Richterin ist. Zuerst mal ein bisschen eher nicht so ernst gemeint. Wer von euch guckt Fußball? Brauche ich gar nicht hinzugucken. Das machen viele. Und jetzt sage ich euch mal meinen Richterspruch. Ja? Mein Richterspruch ist unfehlbar. Ich finde, unsere Jungs sollten auch ohne Tor immer 2 Punkte kriegen. Erstens, weil Jogi immer so schöne Augen hat. Zweitens, weil die Deutschen schon immer besser gespielt haben. Drittens, weil die anderen immer faulen. Da kann man ja gar kein Tor machen. Das sind Emotionen, das sind Urteile. Und wer hat noch nie einem Team die Niederlage gewünscht, weil es für eine spezielle Nation spielt? Ich nenne hier keine Nation, aber euch kommt sicher eine in den Kopf. Ne? Und jetzt ernst. Eine nie dagewesene Flut von Informationen umgibt uns und sie fordert uns praktisch zum Mitreden und auch zum Mitdenken heraus. Und ich nenne mal nur ein paar Sachen, über die einfach nachgedacht und auch gesprochen wird in meinem Umfeld und bei euch vielleicht auch. In unserem Bundesland regiert eine schwarz-grüne oder grün-schwarze Koalition. Die Stichworte sind Ganztagsschulen, Windkraftenergie, nachhaltiges Wirtschaften. Ich sage das jetzt mal nur so, ohne irgendwas dazu zu sagen, um euch deutlich zu machen, das sind die Dinge, über die man auch streiten kann. Jetzt kommt eine Sache beim Stuttgart 21, habe ich gelesen, da geht es um Eidechsen, die müssen irgendwie geschont werden oder für die muss was hergestellt werden. Das ist alles sehr, sehr teuer. Die sollen 80 Quadratmeter pro Eidechse soll eben an Lebensraum hergestellt werden. Das kostet unglaublich viel Geld, ist aber eine Auflage jetzt für Stuttgart 21. Also das nur in Klammern. Und auch hier nicht urteilen, erstmal Informationen reinholen, was steckt eigentlich dahinter. National gesehen die Themen Deutschland und Türkei, die Armenien-Resolution. In den USA schaut man hin, da ist ja Donald Trump Kandidat der Republikaner und nutzt einen furchtbaren Terroranschlag für Wahlkampfziele. Finde ich schlimm, aber das ist ja auch schon ein Urteil. In England stimmen sie, ich glaube, heute über den Brexit ab. Stimmt das? Danke. Also ist nicht wichtig, könnt ihr selbst informieren. Was ich sagen will, ist Menschen, Meinungen, Wertungen, und zwar die Fülle, alles berechtigt, auch alles Teil unserer offenen Gesellschaft. Und ich verstehe dieses Wort Jesu nicht zu richten, auch politisch. Er sagt, ihr sollt streiten, ihr sollt Dinge auch bewerten und beurteilen, aber tut es niemals, ohne die Menschen zu sehen, die dahinter stehen. Überall gibt es Menschen, die sich ernsthaft um Lösungen bemühen. Überall gibt es eine Geschichte, die zu etwas geführt hat. Die muss man kennen, um etwas sagen zu können. Und er sagt, seid, wenn ihr redet und denkt, barmherzig. Und wenn ihr urteilen müsst, dann lasst bitte immer noch Raum für das letzte Wort in dieser Sache. Das spricht dann ein anderer. Und jetzt ziehe ich den Kreis ein bisschen enger, wenn ich sage, auch Christen können in einer Gemeinde völlig unterschiedliche Meinungen haben. Andere Kultur, anderer Geschmack, anderer Hintergrund kann trennen. Die Frage, welche Art von Gottesdienst einladend ist, welcher Musikstil der richtige ist in einem Gottesdienst, diese Frage kann Gemeinden auseinanderreißen und zu Verurteilungen führen. Es gibt unterschiedliche Meinungen auch zur Einschätzung von Homosexualität. Und ein Streit lässt sich hier nicht vermeiden, schon gar nicht, nachdem unsere Kirche hier einen Beschluss gefasst hat. Und auch dazu sage ich nichts Inhaltliches. Ich sage nur, was Jesus sagt, seid barmherzig, seht die Menschen an, richtet nicht, lasst Raum für das letzte Wort in diesen Dingen. Und das letzte Wort hat niemand außer ihm. Ich darf und soll meine Überzeugung haben und vertreten. Ich darf über andere lachen und auch weinen. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das spricht er, das spricht Jesus. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Gewöhnt euch an, das Ganze zu sehen, euch gut zu informieren. Bitte nicht gleich mit der Bibel draufhauen. Das ist auch von Jesus. Und wo Kritik angesagt ist, da äußert sie deutlich, liebevoll, aber immer die Augen ganz weit offen halten dabei. Richtet nicht. Das Zweite, vom Teilen. Mach es locker, sagt Jesus. Gott ist vor allem eines, er ist unendlich großzügig. Und er verwendet hier ein Bild aus dem alten Israel, ihr habt es gehört. Da ist eine Frau auf dem Markt, die kauft für ihre Familien Weizen. Und sie hält ihren Eimer, so hat man das gemacht, es war ein Ledereimer, sie hält den Eimer dem Händler hin und der füllt Weizen hinein. Und wenn der Eimer voll ist, nimmt er einen Stock und streicht über den Eimer drüber, dass das, was zu viel ist, runterfällt an Weizen. Und so hat der Händler anständig gemessen, hat es gut gemacht. Das ist die Regel, das ist Marktwirtschaft. Mehr kann man nicht erwarten. Gott aber, sagt Jesus, macht es ganz, ganz anders. Gott füllt den Eimer ganz voll. Dann drückt er den Weizen mit beiden Händen hinein, damit die Körner ganz fest beisammen liegen. Dann stößt er den Eimer auf die Erde mehrmals, damit es gewiss keinen Hohlraum mehr gibt. Und dann füllt er nochmal auf und macht einen Berg mit Weizen drauf, dass der Weizen auf allen Seiten runterläuft. Das ist das Bild. So macht es Gott. Das heißt, ein volles, ein gedrücktes, ein gerütteltes und überfließendes Maß wird dir Gott schenken. So misst er. So beschenkt er dich mit seiner Güte, mich und dich. Und wie könntest du etwas anderes tun, als genauso großzügig zu sein? Deshalb, lass los. Mach es locker. Werde selber locker im Umgang mit deinem Besitz. Auch hier gilt das Balkensplitterprinzip. Wie viel spendest du eigentlich? Klammer auf, und nicht die Reichen, sondern du. Kann deine Gemeinde von deiner Kirchensteuer leben? Kann sie das? Oder deine Gemeinde von der Gabe, die du ihr bringst? Alles, was wir auf dem Konto haben, der ganze Besitz, das ist Geschenk Gottes, das ist anvertrautes Gut. Hör auf, es wie dein Eigentum zu betrachten. Gib es weiter, lass es fließen. Es wird dich nicht um Haus und Hof bringen. Ich weiß, dass man hier ganz empfindlich werden kann. Mein Geld, mein und so weiter. Hier ein klares Wort von Jesus. Es ist nicht dein Geld. Lass es fließen. Im Gegenteil, es macht dich nicht arm, es macht dich glücklich. Schenken gibt einem das Gefühl von Souveränität. Kleiner Hinweis in Klammern, bitte immer nur Sachen verschenken, die einem auch wirklich selber gehören. Das muss ich mir manchmal selber sagen oder von meinen Kindern sagen lassen. Aber wirklich, nicht rechnen. Überlegen, was könnte wirklich Freude machen? Was würde wirklich helfen? Welche Projekte, die ich unterstützen will, sind nachhaltig? Es gibt Leute, die sagen, dass sie vom Geben immer reicher werden. Und dann stelle ich mir vor, wie Gott den Eimer füllt für diese Leute. Und vielleicht mit dem Auge zwinkert. So ist das mit dem Schenken. Das hat auch etwas mit dem Sehen zu tun. Und das Dritte, verzeih. Verzeih unbedingt. Gott vergibt dir täglich und reichlich deine Schuld. Dann bitte spring über deinen Schatten. Lass den Stolz, lass den Groll und vergib endlich. Dazu feiern wir jede Woche hier in dieser Kirche Gottesdienst. Jede Woche steht der Zuspruch der Sündenvergebung im Mittelpunkt. Leute fragen mich, wozu Liturgie und das Ganze genau. Sie führt darauf hin, dass an einer Stelle deutlich wird, wir können uns aussprechen und Gott sagt sein unverbrückliches, ich vergebe dir deine Schuld zu uns. Dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn das so ist, dann kann ich im Alltag und meinen Kindern gegenüber nicht unbarmherzig Erbsen zählen. Dann kann ich auch nicht alte oder neue Feindschaften pflegen. Das kostet alles Zeit und Kraft. Es gibt viel wichtigere Aufgaben. Es gibt echte Probleme, die bewältigt werden müssen, nicht solche Sachen. Deshalb kannst du nicht diese alte Geschichte endlich ruhen lassen. Kannst du als ersten Schritt vielleicht mal dieser bestimmten Person sagen, dass sie dich sehr verletzt hat und was sie überhaupt angerichtet hat? Vielleicht weiß sie das noch gar nicht. Vielleicht wird sie dich auslachen, aber du hast das Entscheidende getan. Diese schlimme Sache, diese Schuld, die jemand dir gegenüber begangen hat, wird nicht mehr über dich herrschen. Sie ist entmachtet. Deshalb sagt Jesus: Verzeih. Andere nicht verurteilen, schenken und vergeben. Bei aller Ironie in diesen Bildern ist da immer auch so ein scharfer Ton dabei. Das ist auch typisch für die ganzen Texte. Ein letzter Ernst. Das Maß, mit dem ich messe, bei meinem Vergeben und bei meinem Schenken, das wird den Ausschlag geben für das Handeln Gottes im Gericht. Und das ist wieder paradox. Ich bin ja gerettet, weil Gott so großzügig ist. Ich bin ihm kein Dorn im Auge und ich darf es auch für andere nicht sein. Aber zugleich ist meine Rettung in Gefahr, wenn ich Gottes Güte nicht fließen lasse. Wenn ich partout nicht vergeben will, wenn ich partout andere Menschen verurteile, ihnen den Glauben oder sonst was abspreche, wenn ich immer wieder mit den alten Sachen komme, dann, sagt Jesus, sieht es schlecht aus für dich. Denn mit demselben Maß, mit dem du misst, wirst du auch gemessen werden. Deshalb, bitte, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. So gut ihr könnt, ohne Krampf bitte. Ja? Es wird immer ein großer Abstand bleiben zwischen Gottes Barmherzigkeit und unserer kleinen Barmherzigkeit. Das ist auch entlastend, finde ich. Und trotzdem sollt ihr es sein, ihr sollt es sein, die diesen Blick Gottes auf die Welt weitergeben. Nur das wird letztlich irgendetwas verändern. Amazing Grace. Dann wird Gnade fließen. Amen.